Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Kanada-Spezialfolge. Vorab jedoch einige Informationen zu meinem Sponsor Linksbroker. Linksbroker ist der deutsche Ableger des gleichnamigen in den Niederlanden gegründeten Online-Brokers und hierzulande in Berlin ansässig. Einkommensinvestoren, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot, günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei Linksbroker gut aufgehoben. Selbst exotische Papiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzung also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei. Und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung, exklusiv unter nurbaresistwahres.de/links. Und links wird LYNX geschrieben. Und damit übergebe ich an mein Geldgespräch mit dem ausgewiesenen Kenner der Materie, Frank Eckert. Viel Vergnügen. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast Frank Eckert, ein langjähriger Freund und Weggefährte und vor allem Kanada-Spezialist, und zwar sowohl was das Auswandern angeht, als auch was Immobiliengeschäfte betrifft. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Hallo Frank, hallo nach Nova Scotia.
Ja, hallo Louis.
Schön, dich mal wieder zu sehen, wenn es auch virtuell ist. Angesichts der aktuellen, sagen wir mal so, weltweiten Lage, finde ich natürlich auch interessant, wie sieht es momentan in Kanada aus? Ne? Man hört sehr viel aus anderen Ländern, natürlich auch so Meldungen aus den USA. Aber so Kanada haben jetzt, was Corona angeht, die wenigsten auf dem Schirm. Wie sieht es denn bei euch aus mit dem öffentlichen Leben momentan?
Also grundsätzlich tobt hier natürlich in der Richtung Coronavirus auch der alltägliche Wahnsinn. Die Geschichte ist nur, dass es im täglichen Leben bei uns hier aufgrund der Weitläufigkeit der Landschaft und der Unabhängigkeit, die viele doch hier aufgrund der Größe der Grundstücke haben und der technischen Voraussetzungen, die viele einfach zu Hause haben, hier auf dem Plattenland, zumindest in Kanada. Ich kann also nicht für die Großstädte sprechen, sondern fürs Platteland. Dass dieser Wahnsinn hier natürlich bei den Menschen selber nicht so ankommt. Ne? Also es ist nicht so als beengend oder beängstigend zu empfinden. Es ist eher ein bisschen lustig, wenn du hier mal ein paar Omas mal mit einer Maske rumrennen siehst im Supermarkt. Das hast du hier natürlich auch. Und hier sind natürlich auch viele Mainstream-mäßig getaktet. Das hast du leider auch. Aber das Thema Lebensqualität ist hier dennoch spürbar eine ganz andere, als ich das von meinen Kunden und Freunden und Besuchern hier aus Deutschland, Europa, Schweiz, Österreich mitbekomme.
Das heißt, die Masken, die jetzt ja doch mittlerweile hier zum Alltagsaccessoire geworden sind, die haben noch Seltenheitswert in Kanada, zumindest auf dem Land, ja?
Ja, also hier hast du, ich sag mal, von 10 Leuten, die du siehst, ist mal einer dabei mit Masken. Das sind meistens, also fast überwiegend ältere Leute. Also so bei den Jüngeren hast du es fast gar nicht. Und die meisten meiner Freunde und Kumpels und auch Unternehmerkollegen hier auf Cape Breton Island in Atlantik-Kanada, die sind natürlich ein bisschen in unsere Richtung getaktet. Die sind auch eher ein bisschen libertär eingestellt und sitzen abends zu Hause am Lagerfeuer und machen gern mal ein Corona-Bier auf, ne?
Ja, der Umsatz ist ja auch massiv eingebrochen, wie ich gehört habe.
Ja. Aufgrund der Assoziation. Welch ein Wahnsinn.
Ja. Aber genau. Was ist so mit öffentlichen Einrichtungen? Also so Restaurants haben wir in Kanada auch zu, ne? Und Schulen,
ja,
und
etc.? Das auch, Schulen ja, aber man muss natürlich hier beachten oder wissen, bei Schulen ist, oder andersrum angefangen, in Nordamerika, USA wie Kanada gleichermaßen, ist das Thema Freilernen oder Homeschooling natürlich sehr weit verbreitet. Also Heimunterricht ist natürlich sowieso möglich, wird hier in Kanada auch gefördert, gerade in unserer Provinz Nova Scotia. Und insofern haben wir neulich zum Beispiel, haben alle Haushalte eine Zeitungen-Wurfsendung bekommen mit den neuesten Informationen, Anleitungen zum, oder wenn man sich anmelden will, ummelden will von der Schule weg Richtung Heimunterricht, was die Eltern dann mit ihren Kindern unternehmen, lernen kann, welche Lehrmittel zur Verfügung stehen, diese Dinge. Und bei den Restaurants ist es so, da hier in Nordamerika natürlich auch dieses Thema klassisch in Restaurant gehen, wie bei uns zum guten Italiener und da ein bisschen lange sitzen, hast du ja hier weniger. Hier ist mehr so die Drive-in-Kultur und die Drive-ins haben alle offen. Das heißt, du
Ja,
darfst ja
okay.
nur nicht zusammensitzen, aber du fährst nach wie vor, es gibt ja sogar Drive-in-Bankschalter. Da fahre ich hin. Ich habe zum Beispiel bei mir, wo ich lebe, zu Hause in Grand River, unser kleines verschlafenes und sehr malerisches Nest an einem großen Fluss am Atlantik. In Grand River habe ich einen Drive-in-Briefkasten. Ja, wir haben ja immer so Briefkastenboxen, wo für die ganze Nachbarschaft die Briefe kommen, werden nicht nach Hause geliefert, sondern an die Boxen. Und du kannst jeden Tag runterfahren, so um 10 oder um 11 ist der Briefträger dann durch und fährst dann deine Box ran. Ne? Und mittlerweile habe ich mir das natürlich auch kanadisch typisch übernommen und fahre ran, mache die Scheibe runter und hole meine Post raus. Ne? Ich steige also auch nicht mehr aus. Und dasselbe hast du natürlich mit der Restaurantgeschichte, dass es von daher für die Kanadier eigentlich relativ wenig Unterschied macht, weil die fahren halt mit ihrem Truck vors Drive-In und bestellen da und holen ihre Sachen raus, essen im Auto oder auf dem Weg nach Hause oder fahren nach Hause und essen dann dort, ne?
Ja, da merkt man doch schon so ein bisschen unterschiedliche Kultur.
Ja,
Vielleicht
Kultur, Anführungszeichen.
ja, oder Alltagsleben. Vielleicht
Genau,
für
genau.
die Zuschauer bzw. Zuhörer das ein bisschen einzuordnen. Du hast ja schon gesagt, wo du momentan lebhaft bist, Cape Breton Island, eher ländlich. Wenn ich mich recht entsinne, so die größte nächstgelegene Stadt ist Halifax, richtig?
Ja, richtig. Also Halifax ist die nächste Großstadt, also für deutsche Verhältnisse oder europäische Verhältnisse eher eine normale kleine Großstadt. Halifax hat ein paar hunderttausend, 350.000 Einwohner. Die ganze Provinz bei uns hat 950.000 Einwohner und ist größer als die Schweiz. Also nur mal um so eine Größenordnung vom räumlichen Gefühl und von der Besiedlung her zu bekommen. Und auf Cape Breton Island, wo wir leben, leben insgesamt auf der Insel 100.000 Einwohner etwa, also knapp unter 100.000. Und die größte Stadt bei uns vor Ort ist Sydney, das ist die Hauptstadt, die hat etwa 25.000 Einwohner. Also die ganze Insel ist quasi ein Dorf. Viele kennen sich untereinander, die Strukturen sind bekannt. Also als wir vor 5 Jahren die erste Alleingeburt hatten von unserem ersten Sohn Felix hier auf Cape Breton, da ist das hier, weil ich einen Geburtsbericht in Deutsch und auch in Englisch geschrieben habe und das an einige befreundete Hebammen und Ärzte hier weitergeschickt hatte, hat das hier die Runde gemacht und das war innerhalb von ein paar Tagen rum. Da wusste jeder, in Grand River gab es mal wieder eine freiwillige Hausgeburt. Also sowas, das geht schon mal schnell rum, ne?
Kommen wir so ein bisschen zum Thema. Was ich ja bei dir, muss ich sagen, auch faszinierend finde, ist, dass du ja doch sehr konsequent über Jahre im Prinzip so dein Hobby letztendlich zum Beruf gemacht hast. Ja? Woher kam ursprünglich, ich meine, als wir uns kennengelernt haben, da hat es ja zumindest, oder war es ja regelmäßig in Kanada, aber dann doch eher sporadisch, hattest du hier noch deinen festen Wohnsitz in Deutschland. Woher kam denn ursprünglich mal das Interesse ausreichend an Kanada?
Es ist ganz witzig. Ich komme ja nun aus dem Finanzdienstleisterbereich als Makler und als Finanzfachwirt. Darüber kam dann auch so mein Schwenk rüber, nachdem ich die richtige Literatur, Roland Bader sei Dank, gelesen habe, dass ich so ins Libertäre mit rüber gegangen bin und viele Dinge im klassischen Finanzbereich hinterfragt habe. Und ich war natürlich auch damals, als ich mein Maklerbüro in Südniedersachsen noch hatte, auch immer so ein Arbeitstierchen und habe gerne mal bis spät in die Nacht gearbeitet. Damals hatte ich noch keine Familie. Und viele werden das kennen, vielleicht die jetzt unser Gespräch verfolgen, wird vielen sicherlich schon mal ähnlich gegangen sein. Irgendwann habe ich mal abends gesessen, so um 12 Uhr, war vollkommen überarbeitet und übermüdet und habe mich gefragt, ja, will ich das eigentlich mein Leben lang so machen oder möchte ich einfach mal irgendwann dazu kommen, meinem Leben mal eine vollkommen andere Richtung zu geben. Und dann habe ich abends mal wirklich, und das ist kein Witz, damals kam das gerade auf, so vor 20 Jahren, dass du das Internet so richtig aktiv nutzen konntest. Das ist jetzt über 20 Jahre her, als ich da mit dem Gedanken mich das erste Mal befasst habe. Ich war vor 21 Jahren das erste Mal auf Nova Scotia, also dieser Gedanke ist ungefähr 22, 23 Jahre her entsprungen, vorher entsprungen. Und ich habe mich zuerst mit dem Thema Neuseeland mal befasst, Thema Auswandern. Also ich habe einfach mal geguckt, muss man ständig nur in Europa leben oder gibt es vielleicht auch andere schöne Ecken auf dieser Welt, die mir gefallen können? Hobby, freizeitmäßig komme ich so aus dem Bereich, Freizeitreiten, Westernreiten, Motorradfahren, Bogenschießen, also so solche Sachen. Also ich habe immer gern diese Sachen so, die mit im ländlichen Bereich oder mit Freiheit zu tun hatten, viel draußen Aktivitäten zu tun gehabt und wollte also irgendwohin wieder aufs platte Land und hatte mich dann mit Neuseeland befasst. Und das kam aus verschiedenen Gründen für mich dann, nachdem ich ein bisschen tiefer recherchiert hatte, überhaupt nicht mehr ins Frage. Und dann kam natürlich die Frage im Hinterkopf auf, welche Alternative? Und dann bist du natürlich ganz schnell bei Kanada, weil europäischer geprägter Kulturkreis, gerade in Atlantik-Kanada hier, im Westen Kanadas kann man das nicht behaupten, dass es mehr wird mittlerweile hier auch in Kanada als China Columbia bezeichnet. Aber Atlantik-Kanada ist sehr europäisch geprägt, viele Schotten, Iren, Franzosen, Engländer, Holländer, Deutsche. Und dann hatte ich übers Internet einen Kontakt zu einem deutschen Auswanderer, der damals schon 8 Jahre hier in der Provinz gelebt hat, bekommen. Und mit dem war ich dann per E-Post in Verbindung eine ganze Zeit. Und irgendwann haben wir auch mal telefoniert. Und dann hat er mich irgendwann nach ein paar Monaten mal, wo wir lockeren Kontakt hatten, mal eingeladen und hat gesagt, Frank, wir können ewig über unsere schöne Provinz sprechen. Komm doch mal rüber, guck dir das mal an. Und das habe ich damals gemacht. Wie gesagt, ich war noch relativ ungebunden und habe mal einfach 2 Wochen Nova Scotia geplant und hatte vorher überhaupt keine Ahnung so von der Provinz. Mich hat nur interessiert, alles, was ich von ihm vorher gehört hatte, fand ich also recht ansprechend. Und ich bin dann das erste Mal wirklich alleine damals ohne Begleitung rübergereist und habe mir die Provinz angeschaut. Erst unten den Bereich der Halbinsel und um Halifax rum und dann eine Woche Cape Breton. Und ich hatte damals das Glück, dass ich in Cape Breton Island auch gleich natürlich eine sehr schöne, wettertechnisch schöne Woche erwischt hatte. Und da hat's, das war so Liebe auf den ersten Blick, kann man sagen. Also mir hat's super von Anfang an gefallen. Ich dachte, Mensch, wie schön ist das hier? Und die Leute sehr entspannt, also deutlich, deutlich entschleunigter, als ich es obwohl ich ja auch in Südniedersachsen, wie du auch, auf dem platten Land gelebt habe, aber deutlich entschleunigter und entspannter, als ich es aus Europa her kannte, gerade so aus dem deutschen Kulturkreis her. Ja, und das hat mich natürlich alles angesprochen und motiviert. Und danach bin ich dann im selben Jahr noch ein zweites Mal nach Nova Scotia gereist. Und ab da bin ich regelmäßig die Jahre danach 3, 4, 5 Mal. Und zum Schluss bin ich 6 Mal im Jahr hin und her geflogen. Also ich war einen Monat in Deutschland, einen Monat in Kanada, und habe vor 14 Jahren hier meine Farm gekauft, und meine Firma gegründet. Und bin dann hier wirklich so reingewachsen, habe das aber immer sehr konsequent und permanent gemacht. Also ich bin wirklich immer dran geblieben. Also ich habe, das war so bei mir nie ein Strohfeuer, sondern ich habe da, das war so eine Leidenschaft, die Bestand hatte. Und das ist heute natürlich für mich sehr hilfreich in der heutigen Situation, dass ich hier wirklich integriert bin und Fuß gefasst habe, sowohl privat wie auch wirtschaftlich. Und ja, ehrlich gesagt, wenn ich zurückblicke und schaue mir jetzt den Wahnsinn an, der in Europa tobt, obwohl wir ja hier in Nordamerika, das muss man auch ganz klar sagen, auch nicht unbeeindruckt davon sind oder nee, nicht unberührt davon sind, aber was tatsächlich so in Deutschland und Österreich abgeht, könnte ich mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen, dort zu leben. Ne? Also wenn ich bei mir auf dem Grundstück 10 Hektar Wald fällen lassen will, dann kann ich das tun, da brauche ich keine Genehmigung für. Und wenn ich ein Lagerfeuer machen will, ebenso und all solche Dinge. Das sind so diese kleinen Freiheiten im kleinen Bereich. Also das Glück der kleinen Einheiten, da sind wir mal wieder. Kannst du hier wirklich noch erleben und dieses Thema Lebensqualität ist hier und auch Taktung und Geschwindigkeit ist hier sicherlich noch ein ganz anderes, ne?
Und wie bist du dann, ich meine, klar, wenn man sich dann Gedanken drüber macht, tatsächlich dann auszuwandern oder den Lebensmittelpunkt zu verlagern, natürlich denkt man dann auch darüber nach, wie finanziere ich das Ganze, wie finanziere ich da meinen Lebensunterhalt? Wie bist du denn in dieses Immobiliengeschäft reingekommen? Also das ist ja etwas, was erstmal ja eher ein bisschen fern liegt, weil es ja doch wahrscheinlich auch in Kanada mit gewissen bürokratischen Hemmnissen verbunden ist, was Immobilienerwerb angeht. Das heißt, die Hürden sind erstmal relativ hoch. Wie bist du denn dahin gekommen zu sagen, ja, ich mache mich da selbstständig im Bereich ja Immobilienvermittlung, bis hin tatsächlich selber tatsächlich Grundstücke aufzukaufen, zu segmentieren, zu veräußern und auch Fertiglösungen anzubieten, ja, bis hin zur fertigen Blockhütte.
Also ich habe damals natürlich Kontakt gehabt zu einem der, ich sag mal, recht bekannten Platzhirsche im Bereich Landerschließung hier auf Cape Breton Island. Das war damals Canadian Pioneer Rolf Baumann, mit dem ich Kontakt hatte. Und habe ihm damals am Anfang über die Schulter geguckt, war auch dabei, von ihm ein Grundstück kaufen zu wollen, bin dann aber mal so ein bisschen tiefer in die Materie eingestiegen und dann gab es so einige Punkte, die ich nicht so verifizieren konnte, die mir nicht so gefallen haben. Habe dann dort Gespräche gesucht und keine Lösung gefunden und habe mich dann da wieder ra ganz raus und zurückgezogen. Habe also mit dem ersten Kauf dort auch ein bisschen Geld in den Sand gesetzt, muss man sagen. Also ich habe auch mein Lehrgeld hier gezahlt, aber ich habe mir dann diese ganzen Strukturen mal angeschaut und man muss sagen oder man muss erklären dazu, ich habe parallel auch in Deutschland, das heißt in Österreich, eine Ausbildung beim Sepp Holzer in Österreich zum Permakulturpraktiker gemacht. Also alte landwirtschaftlich, handwerklich, technische Fähigkeiten und halt auch Landschaftsgestaltung. Und dieses Thema Areale aufzukaufen, zu segmentieren, zu gucken, was kann man aus dem einen oder anderen Areal machen, wie weit ist es für welche Erfordernisse oder Ansprüche geeignet. Das hat mich schon immer fasziniert. Mir hat aber nicht gefallen, wie andere das hier machen, dieses Geschäft betreiben mit Vermittlungen und mit Service und Dienstleistung, Preis-Leistungsgefüge, wo ich gesagt habe, viele Sachen gehen gar nicht, meiner Meinung nach. Und da habe ich dann gesagt, da mache ich das im ganz kleinen Bereich für mich selber, weil ich damals natürlich auch durch mein Maklerbüro einige Kunden hatte, die halt verfolgt haben, dass ich regelmäßig in Kanada war und dass ich hier ein Grundstück gekauft hatte. Und die dann gesagt haben, ja, Mensch, Frank, wenn du was Interessantes hast, dann würden wir auch uns interessieren, mal was zu kaufen. Aber wenn, dann würden wir das gern mit dir machen, weil dich kennen wir. Da wissen wir, dass es klappt. Und das war so dieser Anspruch, dass mehr am Anfang engere Freunde, bekannte Kunden über mich was kaufen wollten. Und ich gemerkt habe, wenn ich das tatsächlich ernsthaft auch für die begleiten will, muss ich das in eine feste Form gießen. Das heißt, ich kann das nicht, ich sag mal, privat was kaufen, wieder verkaufen. Dann gibt es auch steuerlich wieder auch hier vor Ort Problematiken. Also wollte das schon, dass das rechtlich technisch einwandfrei und sauber ist und habe dann gesagt, dann gründe ich meine Firma. Die Firmengründung war nicht unbedingt schwierig und teuer. Und ich habe das große Glück gehabt, ich habe über einen privaten Kontakt einen Mann kennengelernt, nämlich bis heute noch meinen Landvermesser, der für mich die ganzen Aufteilungen und Vermessungen dieser Grundstücke und der Areale macht. Und der Mann hat natürlich schon älterer Mann, einer der besten, ja, ich sag mal, Platzhirsche hier am Markt im Bereich der Vermesserunternehmungen. Und von ihm habe ich, von dem John DeLorey, habe ich viel lernen können. Also da habe ich vieles zum Thema Grundstücksparzellierung, rechtliche Sachen, Register, Genehmigungsverfahren. Da habe ich vieles abgeguckt und von ihm und mit ihm einiges gelernt und bin seitdem auch immer noch treu sein Kunde geblieben und nutze ihn auch immer noch. Also der Mann hat mich hier ziemlich in die Spur gesetzt und mir geholfen, dass ich dieses fehlende Fachwissen und Grundwissen, was ich hier am Anfang ja nicht hatte, dass ich das recht zügig erlangen konnte. Und da bin ich dann halt einfach ziemlich schnell reingewachsen. Ganz einfach deswegen, weil mich das ganze Thema begeistert hat. Und alles, was dir Freude und Begeisterung im Leben bereitet, da bist du ziemlich schnell dabei, das aufzufassen, zu speichern und kennenzulernen. Das kannst du vielleicht auch bestätigen von dir aus. Wenn es Themen gibt, die du magst, da bist du schnell recht gut drin, wenn du dich da permanent mit beschäftigst.
Ja, das stimmt. Ist denn das Immobiliengeschäft insgesamt betrachtet momentan dein Hauptgeschäft, deine Haupttätigkeit, mit der du das Geld verdienst?
Es teilt sich mittlerweile auf. Also seit einigen Jahren, so seit 5, 6 Jahren, ist natürlich ein enormer Ansturm hier von, also man kann wirklich Ansturm sagen. Es ist nicht normal, was zurzeit hier läuft. Deutsche, Schweizer, Österreicher, überwiegend so aus dem deutschen Kulturkreis stammende Kunden, die sich hier umsehen, das Thema, die Grundstücke erwerben wollen, die hier Unternehmen kaufen wollen am Markt oder die halt auch fertige Immobilien kaufen wollen. Mein Hauptgeschäft ist nach wie vor die Landerschließung, also Verkauf der eigenen Grundstückseinheiten. Allerdings geht es immer mehr in dem Bereich rein Beratung. Also alles, was drumherum kommt, weil das Grundstück zu kaufen ist das eine, das stellen viele auch fest, die irgendwo anders hier was kaufen, und wo viele Versprechungen vorher gemacht werden, ja, und wir helfen dir hinterher. Und dann stellen sie fest, dass plötzlich der ursprüngliche Verkäufer gar keine Zeit mehr dafür hat, angeblich. Und dann stehen viele hier und wenden sich dann händeringend an irgendwen, der vielleicht schon länger hier ist, der Erfahrung, der Kontakte hat. Und dahingehend kriege ich auch von vielen anderen Landerschließern oder Vermittlern, Immobilienverkäufer hier häufig Kunden, die dann später bei mir landen, sagen, ja gut, jetzt habe ich das Haus, jetzt habe ich das Grundstück, ich brauche einen Hausmeister, ich brauche dies, ich will renovieren, ich will bauen, ich will vielleicht auf meinem Grundstück was vermessen lassen, weil ich vielleicht noch einen Freund habe, der einen Teil meines Grundstücks mit übernehmen will. Wie geht das? Wie geht das technisch, rechtlich? Ich brauche einen Notar. Diese ganzen Dinge. Und das ist mittlerweile so umfangreich geworden, dass ich das auch auf meiner Internetseite halt als speziellen Beratungsbereich gekennzeichnet habe und mache das jetzt unter dem Thema Neusiedlerberatung, Honorarberatung pro Stunde, rechne das stundengenau ab und die Leute können auf mein gesamtes Netzwerk und meine Dienstleistung, mein Wissen hier vor Ort zugreifen. Und das ist mittlerweile schon ein sehr großer Teil der Tätigkeit geworden. Also es teilt sich wirklich auf. Ich würde mal sagen, prozentual etwa mittlerweile gute 30%, manchmal mehr, fast 40% Honorarberatung und Hilfestellung und etwa 60 bis 70% Verkauf der Projekte.
Was sind denn so die Hauptfehler, die ein, sagen wir mal, ausländischer Käufer kanadischer Immobilien machen kann? Also worauf sollten diejenigen, die sich wirklich dafür interessieren, erstmal grundsätzlich, worauf sollten die aufpassen?
Also grundsätzlich ist es so, dass ich das seit fast 20 Jahren hier beobachte. Die Fehler sind häufig dieselben. Also es ist so klassisch, es werden eigentlich oder im Grunde nach fast immer die gleichen Fehler gemacht. Egal wo der Kunde herkommt, wie seine Vorkenntnisse sind in diesem Bereich. Der wichtigste Punkt, was viele nie beachten, ist, du musst eigentlich wirklich als allererstes für dich selber klarkriegen, was ist dein Antrieb? Weshalb machst du das? Weshalb willst du in Kanada Land kaufen? Wofür willst du es nutzen? Das bedingt später ganz, ganz extrem die Lage und die engere Auswahl der Objekte und der Grundstücke oder der Immobilien. Das heißt, ich muss vorher wirklich wissen, was mache ich da? Warum will ich das machen? Was ist mein Antrieb dafür? Wofür will ich es später kurzfristig, mittelfristig und langfristig nutzen? Es gibt auch Leute, die sagen, ich kaufe einfach ein schönes Ufergrundstück, lass es liegen, es kriegt später mein Sohn. Oder ich habe auch Leute, die haben vier Grundstücke für ihre vier Kinder gekauft. Also und nebeneinander liegend am Seeufer, alles, also wirklich spiegelgleich alles, selbe Größe. Und haben die gesagt, die lassen wir einfach liegen. Was die Kinder später damit machen, es ist ja Sachwert. Ne? Wenn ich 20.000 Quadratmeter am See habe, die werden nicht weniger.
Ja.
Es ändert sich nur der Preis, aber der Substanzwert, der Nutzwert, der Sachwert, der ist ja da. Und also somit habe ich Leute, die einen völlig unterschiedlichen Antrieb haben, hier Immobilien zu erwerben. Also das Thema Kapitalanlage, Sachwerte außerhalb Europas, das Thema Altersruhesitz, das Thema Hobby, Sport, Freizeit nach wie vor auch immer noch. Aber das nimmt eher ab. Mittlerweile sehr, sehr viel, seit 4, 5, 6 Jahren sehr viel im Bereich Leute, die unabhängig werden wollen, die sagen, ich will doch ein bisschen mehr wieder Dinge zu Hause machen, eigenes Gewächshaus haben, Erdlagerkeller und will so ein bisschen Unabhängigkeit, Autarkie ist ein sehr großes Thema mittlerweile. Und deshalb bedingt habe ich auch vor 2 Jahren ein neues Projekt begonnen, was also genau in diese Zielgruppe hineingreift und mit einem Mustergrundstück und einem Musterhaus versehen ist, in dieser kleinen Erschließung hier ganz bei uns um die Ecke, ganz dicht an St. Peters dran, schön ruhig und abgelegen gelegen, aber trotzdem in 2,5 Kilometer bist du im Ort zum Einkaufen. Und da greife ich dieses Thema Autarkie, Insellösung, selber, also eigene Stromversorgung und diese ganzen Sachen auf, indem ich zeige anhand eines Mustergrundstückes und Musterhauses, wie es gemacht wird, wie es praktisch technisch vor Ort mit den örtlichen Firmen umgesetzt werden kann.
Aber ansonsten ist das vermutlich ähnlich wie in Deutschland. Das heißt, Kauf und Verkauf muss über Notar abgewickelt werden. Hat man da irgendwie zumindest eine gewisse Sicherheit dann auch, dass das dann ordnungsgemäß durchgeführt wird? Und wie sind denn so im Vergleich, ja, insbesondere zu Deutschland, die Kosten? Also in Deutschland kann man ja rechnen, inklusive Steuern, Gebühren, allem drum und dran. Mit Makler ist man ja schon mal locker bei, ja, irgendwo 10 bis 15%, je nach Bundesland. Ja, ohne Makler irgendwo zwischen 5 und 10 vielleicht. Wie sieht denn das in Kanada aus?
Also ist es wirklich so, wenn du hier über einen Makler gehst, hast du natürlich auch die Kosten zu tragen. Die Makler nehmen in der Regel hier, je nachdem, was das für ein Objekt ist, zwischen 5 und 10% Provision. Dann hast du die Notarkosten und die Kaufnebenkosten wie Steuer, die Transfer Tax, also Grund über ein Grundstück. Manchmal fehlen mir die deutschen Worte schon.
Grundstückübertragungssteuer.
Genau, sowas, so könntest du es benennen. Und diese Kosten hast du hier auch. Sie sind generell etwas niedriger als in Deutschland. Diese Deed-Transfer Tax ist 1,5% vom Objektwert,
Ist ja fast
vom
geschenkt.
Kaufwert. Ja, das ist jetzt nicht die Welt, die Notare sind. Wenn du den richtigen Notar hast, sind die von den Kosten her auch überschaubar. Ich habe zwei Notare, die ich nutzen kann, wobei ich mit dem einen etwas mehr Geschäft mache. Und die Sachen klappen also wirklich recht zuverlässig. Was man hier hat, man kriegt, bevor man im Grundbuch hier eingetragen ist in der Provinz bei Property Online, ist es so, dass man vorab schon eine Warranty Deed, eine Übertragungsurkunde kriegt, und mit dem Besitz der Übertragungsurkunde bist du quasi schon Eigentümer. Das heißt, du kriegst vorher vom Notar diese Übertragungsurkunde zugeschickt. Da steht es dann noch nicht im Grundbuch, aber sobald du die Übertragungsurkunde in Händen hältst, bist du dann quasi einen Schritt vor dem technischen Ablauf in Deutschland. Da musste er erst im Grundbuch stehen, und hier bist du quasi einen Schritt vorher schon, kannst du den Eigentumsnachweis erbringen. Das klappt in der Regel wirklich auch ganz hervorragend, weil die Kaufsummen werden aufs Notar-Anderkonto gezahlt. Wenn jetzt ein Kunde von mir jetzt ein Grundstück kauft zum Beispiel, und der bezahlt irgendwo, ich sag mal, $80.000 oder 80.000 Euro, was auch immer, dann geht das Geld erst aufs Notarkonto. Und wenn der Notar das Geld vollständig im Konto, im Trust-Account hat, gibt er mir Bescheid und sagt, das Geld vom Kunden ist da, dann mache ich den Termin mit dem Notar, unterschreibe beim Notar die Warranty Deed, die Übertragungsurkunde, und dann hat der Notar beides in Händen für beide Parteien. Auf der einen Seite das Geld, was in meine Firma fließen muss, und auf der anderen Seite die Urkunde, die der Kunde natürlich kriegen muss. Und der Notar schickt dann beides zeitgleich raus. Also das heißt, ich kriege mein Geld erst, wenn der Kunde oder der Verkäufer kriegt sein Geld immer erst, wenn der Kunde, der Käufer, die Urkunde in den Händen hält, und wenn das vom Notar zeitgleich rausgeschickt ist. Also von daher gibt es da wirklich eine Rechtssicherheit. Da muss ich mir keine Gedanken machen.
Das ist wahrscheinlich dann klassischer westlicher Standard, dann,
Ja, das,
was
also
das angeht.
das passt schon.
Ja. Ist denn, wie ist denn die laufende Besteuerung von Grundstücken? Die ist ja beispielsweise also ich kenne das jetzt von den USA, das ist ja auch so, da sind genau diese Übertragungssteuern, ja, die sind ja relativ niedrig. Dafür sind ja die laufenden jährlichen Steuern, also was hier in Deutschland so die Grundabgaben sind, die sind ja relativ hoch. Wie ist denn das in Kanada?
Das kommt von Landkreis zu Landkreis, ist es unterschiedlich. Jedes County erhebt unterschiedliche Steuern, jährliche Grundsteuern. Bei uns in Richmond, also auf Cape Breton Island, haben wir 4 Counties, also 4 Landkreise, teilt sich die Insel drauf auf. Bei uns in Richmond County sind die Grundsteuern am niedrigsten. Das hängt damit zusammen, weil wir einen großen Gewerbebetrieb, also eine Papierfabrik unten bei Port Hawkesbury haben, die in unserem Landkreis noch liegt. Und darüber fließen in den Landkreis einiges an Gewerbesteuern rein. Und deswegen können die sich erlauben, hier im County of Richmond die Grundsteuern etwas niedriger zu lassen. In der Regel sind das etwa 0,5% vom Grundwert. Manche County Counties haben 0,8 oder 1%. Also das kommt, wie gesagt, aufs County, auf den Landkreis an. Man muss aber hier dazu sagen, wenn man das so vergleicht, ist der Vergleich ein bisschen hinkend. Ich kenne das also auch aus den USA. Hier in Kanada ist es so, dass in der Grundsteuer enthalten ist die Straßeninstandhaltung, der Winterräumdienst, die Müllabfuhr und der Schulbus. Das heißt, wenn du hier ein Grundstück hast, was JWD ganz weit in der Pampa liegt und du hast aber zwei Kinder, die zur Schule gehen, sofern du sie zur Schule schicken willst, du kannst auch Homeschooling machen oder Freilernen machen, aber wenn du sie denn zur Schule schickst, werden sie dann ziemlich dicht bei dir an der nächsten Public Road vor deinem Grundstück abgeholt mit dem Schulbus und der Schulbus fährt halt wirklich bis sonst wohin, um deine Kinder zu holen. Also auch
Das
so
muss er,
diese
ja,
Neben.
okay. Also das
Diese
muss er quasi
Nebenkosten,
machen,
die.
weil das mit dabei ist, ja,
Ja,
okay.
genau, das ist alles mit dabei. Also auch Winterräumdienst, sobald du an der Public Road bist und dein Grundstück, du zahlst Grundsteuern dafür, dann ist an allen öffentlichen Straßen der Winterräumdienst und die Instandhaltung der Straße in den Grundsteuern mit enthalten und du hast keine Extragebühren, wie ihr es bei euch kennt, noch mit Müllabfuhr oder sowas. Das hast du halt hier
Na,
nicht, das
okay.
ist alles in der Grundsteuer enthalten. Also insofern muss man das immer ein bisschen relativiert betrachten. Aber es ist gut, dass du fragst.
Ja, ein Paketpreis quasi.
Genau, im
Okay.
Prinzip ja.
Wie ist denn ansonsten eigentlich so die steuerliche Belastung? Ich meine, es ist ja auch immer so ein Thema, gerade in Deutschland. Ich glaube, in Österreich ist ähnlich. Und ich glaube, in Europa wird Deutschland, was die durchschnittliche Steuerbelastung angeht, noch von Belgien getoppt. Wie sieht das denn jetzt außerhalb der Grundstücke, so mit Arbeits-, Kapitaleinkommen und so weiter aus? Ist das auch ein Motiv für mögliche Auswanderer oder ist die Besteuerung insgesamt des Einkommens in Kanada doch vergleichbar mit dem
Also
deutschen Niveau?
die Gesamtbesteuerung dürfte deutlich niedriger sein, wenn ich mal alles in allem betrachte. Also du hast hier natürlich auch eine progressive Steuer. Du hast bei Unternehmenseinkommen, wenn du ein Kleinstunternehmen hast, ich sage jetzt mal von einer Hundepension bis zum Friseurladen, so kleinere Sachen, dann hast du bis zu 30.000 im Jahr steuerfrei. Also du hast höhere Freibeträge hier. Und damit kann man schon relativ gut klarkommen, wenn die Steuern erst oberhalb der Freigrenzen anfangen. Ich habe dazu auf meiner Internetseite unter den Hinweisen auch einen Einkommensteuerrechner mal mit von Kanada verlinkt. Also wer dann da drauf schaut, geht auf meine Seite unter Hinweise, der findet den Einkommensteuerrechner für Nova Scotia und kann dann da mal gucken, wenn er das mal für sich durchspielen will, weil er ja weiß, was er in der Regel in Schweiz, Deutschland, Österreich für ein Einkommen, zu versteuerndes Einkommen im Schnitt in den letzten Jahren erzielt, erreicht hat. Dann kann er das damit sehr gut vergleichen, kann mal sehen, wie hoch ist es dort. Die Mehrwertsteuer, die Märchensteuer bei euch sind ja 19. Und hier in Kanada sind sie in Atlantik-Kanada, in Nova Scotia, in unserer Provinz 15%, also schon ein paar Prozentpunkte niedriger. Und auch in dieser Mehrwertsteuer hier sind natürlich dann auch die Krankenkassenbeiträge mit enthalten, ne?
Ach, die
Also
Krankenkasse ist über die
und die
Mehrwertsteuer.
Krankenkasse und Rentenversicherung ist über die Märchensteuer hier mit drin, ist allerdings, muss man auch sagen, fairerweise immer nur eine Grundversorgung, aber da
Ja.
kommt ihr ja auch hin oder seid mittlerweile auch bald dabei, dass ihr im Prinzip auch nur nicht mehr so eine fette Versorgung habt im Bereich Krankenversicherung wie in den 70er Jahren. Das sieht mittlerweile ja auch durch Selbstbeteiligung und alles bei euch auch anders aus. Und insofern muss man sehen, hier ist einfach in der deutlich niedrigeren Mehrwertsteuer vieles an anderen Kosten schon mit abgedeckt, wo ihr sonst zusätzlich noch Krankenversicherung,
Ja,
Pflegeversicherung
ja, ja,
zahlt, Rentenversicherung zahlt. Ne? Und das hast du halt hier nicht. Du wirst natürlich von der Rente, die du hier über die Basisversorgung kriegst, später mal nicht leben können. Du musst natürlich trotzdem irgendwo selber vorsorgen, indem du dir andere Einkommen noch zusätzlich schaffst. Aber grundsätzlich kann ich auch, weil wir bei dem Thema Kosten sind und Steuern. Ich werde häufig immer gefragt, wie viel brauche ich denn mit meiner Familie, wenn ich hier lebe? Wir haben also in den letzten Jahren mit unserer vierköpfigen, jetzt seit 3 Wochen sind wir ja fünfköpfige Familie. Wir haben ja nochmal Nachwuchs gekriegt, kleines Mädchen vor kurzem. Und wir kommen etwa mit der Familie mit circa 3.000 Dollar netto im Monat aus für die normalen Lebenshaltungskosten für Familie. Also Essen, Trinken, Treibstoff, Versicherungen, Heizen, all diese Sachen.
Ja, erstmal danke für den Einblick. Sehr interessant. Also sind ja auch einige Details, die wusste ich gar nicht. Und allein natürlich die Tatsache, dass was hier ein Teil der Sozialabgaben ist, was ja doch mächtig aufs Brutto drückt, in Kanada über die Mehrwertsteuer abgewickelt wird, das reduziert dann natürlich auch die Gesamtbelastung von Einkommen, denke ich mal, ne? Aber wahrscheinlich gibt es dann dafür bei der Mehrwertsteuer keinen reduzierten Satz. Hier ist es zum Beispiel so, hier gibt es ja diesen reduzierten Satz mit 7%. zum Beispiel
Für
auf
die Lebensmittel,
Nahrungsmittel.
ja.
Ne?
Das ist jetzt eine
Und
gute Frage. Jetzt hast du mich erwischt. Also das
ja
kann ich
gut.
dir gar nicht jetzt mit letztendlicher Sicherheit beantworten. Also insofern muss ich mich da jetzt mit einer Aussage zurückhalten. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, es macht schon einen deutlichen Unterschied. Du hast nie einen niedrigeren Mehrwertsteuersatz. Du hast vieles in der Mehrwertsteuer enthalten, was du im Vergleich zur BRD natürlich drüben noch extra zahlen musst, was noch draufkommt. Die Lebenshaltungskosten oder was hier optisch erstmal für viele Besucher teuer erscheint, sind die Lebensmittel.
Das ist aber, glaube ich, bei jedem, der
Aber
außerhalb Deutschlands unterwegs ist.
ja, das hängt
Das
einfach damit zusammen, dass Deutschland natürlich oder in der EU der Lebensmittelbereich natürlich enorm subventioniert wird. Ne? Und das heißt, du hast eine hohe Steuerlast, sie nehmen dir vorher viel weg, um dir später über die Subventionierung der Lebensmittel einen Teil wieder zurückzugeben. Das hast du hier in der Form nicht. Du hast halt mehr Netto für Brutto in der Tasche und musst dafür die tatsächlichen Erzeugerpreise für Lebensmittel zahlen. Das heißt, hier ist dann Frischkäse natürlich ein bisschen teurer als augenscheinlich, also einige Sachen teurer als ich es von drüben kenne. Aber wenn du das mal alles in allem betrachtest, gibt es sich nicht viel, wenn du das wieder mit den Steuern
Ja.
wieder gegensetzt. Also es ist im Prinzip nur ein Rechenbeispiel dann wieder, ne?
Ja. Ja, ich denke mal auch, aufgrund der Weite des Landes hast halt eben auch nicht diese Wettbewerbsdichte, wie sie in Deutschland hast. Ne? Ich glaube, irgendjemand hat ja mal
Ja.
gerechnet, dass halt im jeder Haushalt hat ja im Schnitt im 10-Minuten-Umkreis irgendwie 4 Lebensmittelmärkte. Ne?
Ja,
Und bei mir
ja,
zum
ja.
Beispiel stimmt das tatsächlich. Ich glaube, es sind sogar noch mehr. Ja, das ist ja eigentlich schon brutal. Ne? Und mir ist halt letztes Jahr
Ja.
sogar auch in Griechenland aufgefallen, wo ich tatsächlich im Lidl war in Griechenland und mich auch gewundert habe, wie teuer die Sachen sind. Bin Einheimisch aber bestätigt hat, nee, das wären also wirklich normale griechische Preise. Und wenn du dann eben bedenkst, dass da die Leute auch noch weniger verdienen im Schnitt, dann frisst natürlich so das Budget dann schon einen beträchtlichen
Ja.
Anteil, ne? Aber gut, das ist dann halt auch so eine, denke ich mal, so eine kulturelle Besonderheit, ne? Die Lebensmittelpreise in Deutschland, ja. Ja?
Solange die Leute satt sind, gehen sie nicht auf die Straße. Das ist natürlich auch immer so ein Faktor dabei, ne?
Ja, jetzt haben sie schon den Fußball hier gestrichen. Das ist natürlich schon ein
Ja.
kritischer Punkt. Aber du hast eine ganz interessante Sache gesagt. Jedem Kanadier ist ja offensichtlich klar, dass er fürs Alter vorsorgen muss.
Ja.
Ja, das hast du ja gesagt. Das ist ja auch so ein Punkt, übrigens bei mir auch ziemlich genau 20 Jahre her, dass ich auf den kanadischen Wertpapiermarkt gestoßen bin. Und da gibt es ja tatsächlich auch sehr, sehr viele Unternehmen, die eben ausschüttungsorientierte Politik auch gerade für Rentner betreiben, was das ja nochmal schön bestätigt, eben vor dem Hintergrund, dass eben über den Kapitalmarkt auch ein Teil eben des laufenden Einkommens dann im Alter bewerkstelligt werden muss. Ja,
Ja.
oder eben entsprechende Versicherungslösungen oder Pensionskassen. Oder eben Immobilien. Wird denn da auch viel über Renditeimmobilien gemacht oder ist der Kanadier eher der, der so im Eigenheim wohnt oder wird da auch vermietet? Also mit Rendite meine ich
Es
jetzt
wird
tatsächlich vermietete Immobilien, die du irgendwie kaufst,
ja.
vermietest und daraus dann ein Einkommen generierst.
Also das hast du zum Teil auch. Grundsätzlich ist es hier, dass in Nordamerika natürlich die Quote der Eigenheimbesitzer höher ist, auch wenn das meiste natürlich finanziert ist, muss man sich auch keiner Illusion hingeben. Aber dennoch hast du hier viele, die natürlich gerade hier auch auf dem Plattenland bei uns, die in den eigenen vier Wänden leben. Es ist vieles, es gibt große Landflächen, viele haben von den Eltern die Häuser übernommen und von daher ist der Eigenheimanteil hier recht hoch, das muss man sagen. Und es gibt einige, die hier auch auf Vermietrenditeobjekte setzen. Du musst natürlich genau drauf aufpassen, wen nimmst du dir als Mieter rein. Das ist nicht ganz so einfach, weil gerade so bei den jüngeren Leuten, es wird halt nicht so Rücksicht genommen auf eine gemietete Immobilie. Häufig kannst du die danach, nachdem einer 3 Jahre oder 4 Jahre drin gewohnt hat, kannst du die erstmal kernsanieren. Also da muss man mal gucken, ob sich das rechnet. Und wen nimmt man als Mieter rein? Wo ist das angesiedelt? Das Thema, was hier weit verbreitet ist, ich weiß es von meinen Bankkollegen hier nebenan. Ich bin ja mittlerweile schon mal wieder in den Bankbereich eingesiedelt, zumindest mit meinem Büro. Ich habe meine Schreibstube hier in St. Peters im Bankgebäude der East Coast Credit Union, der örtlichen Volksbankenfiliale, wenn man so nimmt, also eine Kreditunion. Und ich kriege es von drüben immer mit, dass viele ältere Kanadier natürlich dort auch Pension Funds machen, also Pensionsfonds,
Ja.
damit teilweise ihre Altersversorgung bestreiten, indem sie in den Pensionsfonds früher angespart haben und sich dort eingekauft haben. Oder dass halt auch Einkauf erfolgt, indem sie manchmal, wenn sie Immobilien oder Land oder Grundstücke, die sie hatten, verkauft haben, dass sie dann vom Alter her gesagt haben, wir brauchen nicht die riesen Landflächen, uns reicht ein kleinerer Anteil. 80% verkaufen wir, zahlen das Geld als Einmalanlage in ein oder zwei verschiedene Pensionsfonds ein und kriegen daraus dann lebenslange Renten gezahlt. Also solche Modelle gibt es hier auch viel.
Bietest du denn auch Renditeimmobilien an, also Immobilien, die man theoretisch bei dir erwerben könnte und dann vermieten könnte? Oder bist du wirklich auf Selbstnutzer ausgelegt?
Also Schwerpunkt ist Selbstnutzer, muss ich sagen. Ich
Okay.
bekomme natürlich immer mit im Nachbarschaftsbereich befreundete Nachbarn, Kanadier von mir, die gelegentlich auch mal was mit anbieten, wo sie sagen, wir haben ein Vermietobjekt, frühere Elternhaus oder vier oder sechs Mietparteien drin. Wir wollen es zurzeit aus verschiedenen Gründen oder können es nicht selber nutzen, weil wir woanders leben und wollen es nicht über einen Housekeeper, über einen Hausmeister betreuen lassen. Wir sind also nicht vor Ort und verkaufen es deswegen. Da gibt es gelegentlich auch mal ein paar ganz interessante Sachen dabei, wo ich also auch schon mal den Kontakt herstellen konnte zwischen Interessent und Verkäufer hier, wo es dann in den Bereich Rendite und Vermietobjekten reinging. Aber es ist halt nicht mein Schwerpunkt. Also grundsätzlich kriege ich hier alles mit. In den letzten Jahren ist hier ganz, ganz viel Richtung Unternehmensverkauf gelaufen. Da kriege ich natürlich dadurch, dass ich hier so in verschiedenen Unternehmerkreisen mit auch integriert bin und häufig mit den Jungs hier zu tun habe, kriege ich natürlich auch mal viel mit, wenn der ein oder andere mal aus Altersgründen, Gesundheitsgründen eine Firma verkauft. Und das kann gerade unter den Gesichtspunkten für einen Europäer, der hier einwandern will und eine Firma kauft, auch interessant sein, um seine PR, seine Work Permit oder Permanent Resident Card zu bekommen.
Ja,
Das war halt
verstehe.
auch immer vermehrt in den letzten
Ja.
Jahren ein Thema vor Ort.
Ja. Du hast ja eine dauerhafte Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung für
Ja,
Kanada, ne? Genau.
ich
War
bin hier, ja.
war das eigentlich, war das schwer, die zu erlangen? Oder was sind denn aktuell so die Kriterien für diejenigen, die sich jetzt nicht nur für Immobilien, sondern tatsächlich fürs Auswandern, interessieren?
Ja, also grundsätzlich kann ich dazu sagen, bei mir war es damals so, ich habe vor, weiß nicht, 15, 18 Jahren, als ich das angegangen habe. Ich habe das so nebenher laufen lassen von Deutschland aus. Ich hatte da gar nicht so richtig den Fokus so drauf, dass ich gesagt habe, mir ist das so wichtig. Es ging bei mir eher so, ich versuche mal, ob ich die kriege. Und ich hatte auch damals keine Immigrationsberatung. Ich habe mir damals tatsächlich das alles aus dem Internet von den kanadischen Behörden, von den entsprechenden Internetseiten runtergezogen, habe angefangen selber zu recherchieren, zu gucken, welche verschiedenen Möglichkeiten bietet Kanada an zum Einwandern, welche dieser vielen Möglichkeiten passt auf mein Profil und habe das dann ausgearbeitet, übersetzt. Also damals, das war eine Fleißarbeit, muss man sagen. Also ich habe am Wochenende, manchmal wochenendlang gesessen, habe den ganzen Kram rausgeschrieben und übersetzt. Aber es ist keine Hexerei. Ich habe das letztendlich dann, ich bin über die Unternehmerschiene reingekommen und habe 4 Jahre gebraucht, um die PR-Card zu kriegen. Ich kenne Leute, die kriegen das viel, viel schneller hin, mit oder ohne Unterstützung eines Immigrationsberaters. Es gibt auch Leute, die brauchen länger. Für mich war es also damals nicht wirklich schwer. Also ich habe das alles selber hinbekommen. Ich habe es nie als sehr schwer empfunden. Ich habe es als sehr langwierig empfunden, weil ich festgestellt habe, dass in Kanada die behördlichen Mühlen zum Teil noch deutlich langsamer mahlen als in Europa. Und dass vieles, was von den Kanadiern manchmal kommt, nicht sehr professionell ist. Also sie fragen manchmal Sachen, wo ich mir dann überlegt hatte, ja, warum haben sie das nicht gleich am Anfang gesagt? Hätte ich ja schon alles zusammenstellen können, im ersten Paket mit hinschicken können. Und dann ging der Schriftverkehr zwei, dreimal hin und her. Und dann wurde nachfolgend noch dies, noch das, noch das, noch hier eine Übersetzung und da noch eine Unterlage angefordert. Und das hat es halt ziemlich in die Länge gezogen. Aber im Endeffekt war ich einer der Letzten, der damals in Berlin noch ein Interview hatte in der kanadischen Botschaft. Und wenn du die Einladung zum Interview bekommst, bist du quasi drin. Da hast du die, kannst du davon ausgehen, wenn du dich da nicht zu dämlich anstellst, dass du dann die PR-Karte in
Okay.
der Tasche hast. Und ich weiß es so mittlerweile hier, weil es gibt aktuell, wenn ich richtig liege, zurzeit etwa 85 verschiedene Programme nach Kanada einzuwandern. Viele sind landesübergreifend, einige sind provinzspezifisch, wie hier in Nova Scotia ist es das Atlantic Immigration Pilot Programm. was zurzeit läuft. Das ist ein Nova Scotia-spezifisches Programm. Und da muss man manchmal gucken, für viele ist es interessanter, provinzspezifisch Immigration zu beantragen. Für andere ist es interessanter, die generelle Einwanderung nach Kanada zu beantragen, also die landesweit vorgegebenen Programme. Ich selber darf, ich mache hiermit jetzt auch, das ist nur mal so eine grobe Erläuterung, ich darf keine Immigrationsberatung machen, weil ich bin kein zugelassener Berater. Das mache ich also auch hier nicht in meinen Gesprächen. Ich kann halt nur über meine Erfahrungen sprechen.
Klar.
Und ich habe auf meiner Internetseite natürlich auch unter Hinweise wieder den Querkontakt hergestellt zu verschiedenen Immigrationsberatern, die ich für sehr fähig halte und über die viele meiner Kunden, die Immigration machen, gerade in Halifax zu nennen, die Susan Ricks von Cox & Palmer, die das wirklich hervorragend macht hier für Atlantik Kanada. Die Dame ist auch Honorarkonsul für die Bundesrepublik für Atlantik Kanada, Mutter von 4 Kindern, spricht mehrere Sprachen fließend, also wirklich eine taffe Frau. Und die macht es sehr gut und die begleitet zurzeit einige meiner Kunden und Bekannten und Freunde, die gerade im Immigrationsprozess sich drin befinden. Die begleitet die zurzeit und das klappt auch ganz gut.
Aber das sind vermutlich die klassischen Kriterien, für die Kanada bekannt ist. Also einmal Sprache, Geld, Qualifikationen, Alter.
Ja. Genau, genau. Du hast quasi ein Profil, ein Raster, wo die verschiedenen Segmente mit Einfluss nehmen. Einmal das Alter, du kriegst verschiedene Punktzahl für dein Alter, verschiedene Punktzahl für unterschiedliche Formen der Ausbildung. Und natürlich Punktzahl für die Sprachkenntnisse. Also in der Regel ist es nicht sehr schwer, also ich empfinde es nicht als sehr schwer, die Sprache, wenn du ins Englische gehst, ist eigentlich für die meisten keine große Hürde. Die Punkte, die dort abverlangt werden bei den CELPIP-Tests oder so, die sollten normalerweise für die meisten wirklich, die ein bisschen vernünftiges Basis-Englisch mitbringen und sich vielleicht einen kleinen Tick nochmal ein Jahr vorher vorbereitet haben, kein Problem sein. Die Qualifikation, also Kanada guckt schon dahingehend, was wird benötigt in den unterschiedlichen Landesteilen an Ausbildung. Dementsprechend gestalten sie auch ihre Immigrationsprogramme. Und es kommt natürlich nicht unbedingt jeder rein, der die Kniescheibe vorne trägt. Von daher ist es schon eine Positivselektion, die hier machen. Und eine interessante Zahl ist auch, um mal aufzuzeigen, dass auch viele Europäer oder viele Einwanderer generell, nicht nur Europäer, also auch asiatische Einwanderer oder Leute aus Indien und so, gibt es hervorragende Leute auch hier. Über 50% der kanadischen Millionäre sind Immigranten der ersten und zweiten Generation. Also nur mal so wirken lassen. Also viele, die gerade relativ neu in der ersten oder zweiten Generation hier drüben sind, belegen auch sehr eindrucksvoll über ihren wirtschaftlichen Erfolg, dass sie es schnell geschafft haben, in Kanada auch wirtschaftlich Fuß zu fassen. Also das es ist sehr prägnant und das ist also die Statistik habe ich einer kanadischen Seite entnommen. Also die stammt nicht von mir. Also ich gehe davon aus, dass die Zahl stimmt, weil ich es von der offiziellen Seite habe. Also von daher zeigt es schon mal auf, dass es also keine Hexerei ist, hier auch vor Ort auch unternehmerisch zum Beispiel Fuß zu fassen. Und es gibt einfach viele Leute, die ich hier kenne, die seit Jahren hier leben, seit 10, 20, 30 Jahren, die sich hier erfolgreich integriert haben, gerade auch viele aus dem deutschen Kulturkreis. Und da könnte ich also Dutzende von Beispielen aufzeigen. Und ich sehe es einfach so, dass es hier meiner Beobachtung nach gerade in Atlantik-Kanada viele weiße Flecken auf der unternehmerischen Landkarte gibt, die hier gar nicht besetzt sind und wo ich mich manchmal wundere und auch mit meiner Frau häufig schon gesprochen habe und habe gesagt, Mensch, warum macht das hier keiner? Ne? Also ich kenne in Deutschland viele Leute, die für das ein oder andere qualifiziert werden und hier gibt es das entweder gar nicht oder wenn man wen hat, wird es so ein bisschen nebenher betrieben, also mehr so hobbytechnisch viele Sachen.
Was sind so ein Beispiel mal?
Oh, es gibt wirklich ganz, ganz unterschiedliche, also was jetzt immer mehr kommt, ist das Thema Biomärkte, also Organic Food, also gesunde Lebensmittel, diese Themen, Spezialbereiche im Bereich Landwirtschaft, gesunde Fleischproduktion, also es gibt hier ein deutsches Pärchen im Süden von Nova Scotia, die machen Demeter-Landwirtschaft, also wirklich auch auf einem vernünftigen Niveau, also auf dem deutschen Niveau und sind damit auch qualitativ recht recht einmalig hier in Atlantik-Kanada. Und du siehst immer wieder daran, dass sich viele, gerade deutsche Unternehmer, immer wieder Nischenprodukte, Nischen suchen, die es hier bislang wenig oder gar nicht besetzt gibt.
Ich habe das auch mal erzählt, so eine German Bakery, ne? Das ist so quasi die deutsche Brotkultur so ein bisschen rüberzubringen. Und,
ja, da solche und so Dinge zum Beispiel.
Und Fensterbauer, glaube ich, hat es auch mal
genau, gehört. Genau, genau. Das ist auch interessant. Der Peter Kohler, Kohler Windows, Coltech heißt es jetzt. Er hat seine Firma, der hat da einige Jahre nur gebraucht. Dann war der mit seiner Fensterbau- und Türenbaufirma im Bereich Kunststofffenster, Metalltüren, also Extrudertechnik. Also die haben also wirklich professionell deutsche Fenster Technik hier gebaut. Der war innerhalb von wenigen Jahren in Atlantik-Kanada führend mit seinem Unternehmen und hat Drehkippfenster gebaut und nicht diese Schiebefenster, die ich hier bei mir in der Schreibstube hier hinter mir habe. Die sind zwar auch ganz nett, aber sie sind natürlich von der Qualität nicht unbedingt das, was wir aus Deutschland, Schweiz, Österreich hier kennen. Und der ist hier sehr schnell, wirtschaftlich sehr schnell erfolgreich gewesen und hat seine Firma vor ein paar Jahren an ein kanadisches Konsortium verkauft und fährt mittlerweile von Cape Breton nach in die Karibik mit seinem Segler. Je nach Jahreszeit ist er mal hier, mal da. Also man würde sagen, der hat es geschafft. Also da gibt es einige. Ich habe hier Kontakt zu einem Unternehmer, die aus Holland stammen, Van Zumpfen. Das ist eine Firma hier auf Cape Breton Island, also eine holländische Firma in der dritten Generation jetzt, mittlerweile mit über 220 Mitarbeitern, doch schon vor Ort hier ein ziemlicher Platzhirsch. Die sind in dem Bereich Betonbau und Spezialmaschinenbau tätig. Also die machen große, gestalten große Bauprojekte, haben Bagger, Krananlagen, also sowas, also Spezialbauten, wenn eine Warft, also wenn irgendwo was ins Meer reingebaut wird und die brauchen große, große Maschinen, große Anlagen und müssen viel Material, Beton bewegen. Also der hat das alles am Start. Sehr netter Mann, mit dem komme ich sehr gut klar. Wir treffen es auch gelegentlich und ist halt auch ein Euro, ist ein Holländer. Ne? Ich habe mein Waffenhändler vor Ort, wo ich meine Jagd- und Sportwaffen kaufe, ist ein Tscheche, auch ein sehr netter Mann. Also es ist hier so, international kommt hier so Multikulti bei uns auf der Insel wieder einiges zusammen. Wo ich immer sage, hier funktioniert es irgendwo. Ne? Also viele, die doch noch ein bisschen mehr dieses Thema in Freiheit leben, spüren und nachvollziehen wollen, die gucken natürlich nach Alternativen. Und da ist Cape Breton Island sicherlich nicht der schlechteste Ort, wo man sein kann. Ne?
Hört sich so an. Nun ist es ja so, in den letzten Jahren sind ja nicht nur die Immobilienpreise hier in Deutschland stark angestiegen, sicherlich natürlich auch getrieben durch die Geldpolitik der EZB. Ich verfolge auch regelmäßig den Global Real Estate Bubble Index von der Schweizer Großbank UBS. Das ist eigentlich immer ganz interessant. Ja. Und was da natürlich ist, so seit einigen Jahren sind da natürlich die kanadischen Metropolen zumindest ganz vorne mit dabei. Hat denn Kanada momentan eine Immobilienblase, deiner Meinung nach? Beziehungsweise so in deinem Bereich, wo du bist, ist da irgendwo noch das Preis-Leistungs-Verhältnis von Immobilien gewahrt?
Das ist eine gute Frage. Die ist auch durchaus berechtigt, weil die Immobilienblase, also die Frage kann man mit einem ganz klaren Ja beantworten. Aber das Ja bezieht sich auf die großen Städte und deren Speckgürtel. Also Kanada hat eine Immobilienblase, die schätze ich deutlich größer ein wie die in den USA von 2008. Die Thematik ist hier allerdings, dass es hier in den letzten Jahrzehnten eine ziemliche Landflucht gegeben hat und viele Kanadier sind natürlich, die jüngeren Leute, in die Städte, in die Ballungszentren oder deren Speckgürtel gezogen, was dort natürlich dann die Immobilienpreise entsprechend hochgetrieben hat. Dann sind viele noch Unternehmer aus Asien, viele Chinesen sind nach Vancouver Island gegangen. Ja. Die haben da natürlich die Preise komplett durch die Decke gejagt, weil da sind sehr, sehr vermögende Leute dabei gewesen, also viele vermögende Asiaten, die rübergegangen sind, Leute aus Russland, Unternehmer aus Russland, die hier investiert haben, die mit tiefen Taschen kamen und die haben natürlich die Preise ziemlich hochgetrieben in diesen Segmenten, in den Ballungsgebieten der Städte und in deren direkten Umfeld. Ich habe mich ganz bewusst, also mich gruseln große Städte immer. Ich finde das mal nett für Kultur. Ich bin immer gerne mal wieder in irgendeiner Stadt, wenn ich ein Konzert oder mal zum Essen gehen oder mir was angucken will, Museum, Kultur, Kunst, alles toll, alles schön, aber ich bin wieder froh, wenn ich nach 3, 4 Tagen wieder zu Hause auf dem Land bin. Also ich bin, was man hier so sagen würde, ein Hillbilly oder ein Landei. Und da stehe ich auch zu. Ich empfinde es auf dem Land. Also ich brauche immer Raum um mich. Also Raum bedeutet immer eine gewisse Freiheit für mich. Und hier im ländlichen Bereich haben wir diese Immobilienblase also nicht mitgemacht, zum Glück. Denn sonst würde ich hier auch in meinem Bereich in dieser Form, wie ich zurzeit tätig bin, kaum noch das darstellen können, was ich zurzeit noch mache hier beruflich. Also hier sind wir noch weit entfernt. Man sieht allerdings natürlich aufgrund der doch deutlichen Anfrage von Europäern in den letzten Jahren, dass hier gerade hier oben, also Nova Scotia generell, aber in Cape Breton Island insbesondere natürlich die Preise für gute, interessante Grundstücke doch auch schon anziehen. Also es ist noch sehr im grünen Bereich, aber wie das in 10 Jahren aussieht, weiß ich nicht. Also es zieht schon deutlich an für die entsprechenden Grundstücke in guten Lagen mit einer guten Nutzbarkeit, sind die Preise auch nicht mehr die, wie sie vor 15 Jahren waren, ne?
Ja, also
Aber
Vancouver, ja.
es ist noch ganz entspannt hier bei uns. Also von daher ist es.
Okay, ja, weil Vancouver muss in der Tat brutal sein.
Ja,
Ein Onkel
absolut.
meiner Frau aus Korea, der ist ja dort auch vor Ort mit seiner Familie und also das ist schon wohl so schon München-Niveau, ne? Also was jetzt so
Ja, absolut, ja.
die Preisentwicklung angeht, ne?
Also
Gut,
es gibt
aber
was Interessantes vielleicht diesbezüglich noch, da
ja.
nochmal ganz kurz einzugreifen. Es sind einige Kanadier mittlerweile, also integrierte und gestandene kanadische Familien, die im Westen gelebt haben, Vancouver, Vancouver Island, British Columbia, die mittlerweile wieder nach Atlantik, Kanada zurückziehen, weil sie sagen, hier ist es noch erschwinglich, hier was zu kaufen, ne? Gerade wieder aufs Land gehen.
Okay.
Also ich kenne einige Kanadier, die hier am Brador Lake bei uns auf Cape Breton Land gekauft haben, weil sie gesagt haben, an so einem See, an so einem Binnenmeer, es ist ja ein Binnenmeer, wenn wir was Vergleichbares in British Columbia kaufen wollen, müssen wir eine Null mehr dran machen und das können wir uns nicht leisten.
Ja.
Und von daher kommen natürlich viele wieder auch hier von den Kanadiern in die Atlantikprovinzen zurück. Also das ist schon auch ein Trend, den man beobachten kann.
Ist das denn, mir ist gerade so im Kopf gegangen, so analog, naja, es wäre, wenn einer aus München irgendwie nach Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg aufs Land, ist das denn tatsächlich so eine strukturschwächere Region oder steht die doch solide da? Kann natürlich auch so sein, hier auf Basis landwirtschaftlicher Produktion oder
Ja.
kleinteiligen Mittelstandes. Wie sind denn allgemein da so die Wirtschaftsdaten einer Region?
Also grundsätzlich ist es so, dass die Atlantikprovinzen hier natürlich so ein bisschen gerade Nova Scotia, Cape Breton und auch Neufundland gilt hier so ein bisschen in Kanada, so ein bisschen wie Ostfriesland in Deutschland oder Mecklenburg-Vorpommern.
Ja,
Also
okay.
es ist hier
Alle
nicht,
Vergleiche.
es ist hier, also insofern musste ich gerade schmunzeln, weil du hast den Finger in die Wunde gelegt. Also es ist hier wunderschön von der Landschaft her. Es ist ruhig und friedlich hier oben auf Cape Breton und die Leute sind sehr entspannt und sehr freundlich und hilfsbereit, das muss man sagen. Unternehmerisch, also du hast hier keine große Industrieproduktion, das hast du hier überall in unseren Bereichen nicht. Halifax unten, da sieht es ein bisschen anders aus. Da hast du einen Großteil der Filmindustrie Kanadas ist in Halifax angesiedelt. Dann haben die große Werft für die Küstenschifffahrt. Marine und die Küstenschutzboote und Rettungsboote, das ist alles dort unten angesiedelt. Also da hast du ein bisschen mehr Struktur. Hier oben auf Cape Breton Island oder in Nova Scotia im ländlichen Bereich hast du ein bisschen Landwirtschaft, also keine intensive Felderwirtschaft oder Großbetriebe. Es ist eher ein bisschen, du hast viel Obst- und Gemüseanbau. Nova Scotia ist eine Apfelprovinz. Du hast riesen Apfelplantagen. Es gibt Weinanbau hier, was viele nicht wissen. Kiwis wachsen hier. Also von daher, was mich so als Hobbygärtner natürlich immer alles begeistert, du kannst hier im Prinzip fast alles machen und anbauen. Kartoffeln gehen gut, aber dahingehend, du hast hier also Forstwirtschaft, du hast sanften Tourismus, du hast Fischerei,
Klar.
gerade Lobster und Krabben, aber gerade Lobsterfischerei hier in den Fanggründen und du hast öffentlichen Dienst. Es gibt also einige gute Universitäten hier in Nova Scotia, zu benennen wäre da in Antigonish die Francis Xavier University, die einen der bekanntesten in Kanada ist. Also schon ganz interessant. Das ist hier auf dem platten Land. Also von daher hast du so eine Mischung aus diesen ganzen Strukturen. Jetzt kommt natürlich immer mehr dazu, dass viele europäische Unternehmer, die hier auswandern, natürlich ihre Firmen hier wieder mit eröffnen und hier in ihrem Bereich wieder anfangen, im kleinen Bereich erst wieder was Neues aufzuziehen. Also es ist gerade hier so einiges an Aufbruchsstimmung zu spüren, seit Jahren eigentlich, seit 10 Jahren, seit 5 Jahren sowieso. Viele Unternehmer, die versuchen hier ihrem Leben eine neue Richtung zu geben und einen Teil ihrer Firmenerfahrung hier mit einfließen zu lassen. Ne?
Gut, ich denke, das war jetzt eine ganze Fülle von Informationen und wir hatten ja noch vorab unterhalten über eine Besonderheit. Ich hatte ja auch mal versucht, vor Jahren, muss ich allerdings sagen, aus der Ferne ein Bankkonto bzw. Depot bei einer kanadischen Bank zu eröffnen, für diejenigen, die eben an Auslandskonten interessiert sind. Das war seinerzeit nicht möglich und du hast ja im Prinzip einen, sagen wir mal, Deal eingetütet mit deiner Volksbank vor Ort, tatsächlich sogar mit deutschsprachiger Betreuung, wie ich jetzt erfahren
Ja.
habe. Das heißt, als Europäer oder deutscher Kunde oder ja, Interessent, kann ich dort tatsächlich aus der Ferne ein kanadisches Bankkonto öffnen, auch Geld drüber transferieren, dort deponieren, wahrscheinlich auch in verschiedenen Währungen, oder?
Ja, durchaus sicherlich möglich mit den Währungen. Das müsste mit der Bank direkt abgesprochen werden. Also die Grundthematik hier ist, dass du bei Geschäftsbanken und Servicebanken vor Ort bislang immer nur ein Konto eröffnen konntest, wenn du hier wirklich selber vor Ort persönlich anwesend warst. Und da
Ja.
ich natürlich in meinem Bereich, ich komme ja auch so aus dem libertären Bereich, ich habe natürlich auch viele, viele Unternehmer, die mich kennen und die hier investieren und zurzeit versuchen, auch Vermögenswerte zu transferieren aus Europa raus nach Nordamerika. Amerika nach Kanada. Und nicht jeder hat es in den letzten paar Jahren geschafft, persönlich aufgrund von eigenen betrieblichen Arbeitsauslastungen vor Ort zu sein. Und es kam immer wieder die Frage an mich heran, gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass wir aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz heraus hier ein Konto eröffnen? Das musste ich leider immer verneinen und bin aber meinem Bankdirektor nebenan die ganze Zeit immer auf den Füßen gestanden, habe gesagt, ich hätte gern irgendeine Lösung vor Ort, wie wir das vielleicht für meine Kunden hinbekommen. Und ich habe seit 1,5 Wochen jetzt endlich das Ding in Sack und Tüten und wir können von Europa aus jetzt anbieten, eine Kontoeröffnung. Die Absprache ist die, dass das über mein Büro läuft, dass ich quasi die Vorauswahl mache, weil es ein paar Kriterien gibt, die Leute vorher natürlich erfüllen müssen. Und ich mache es natürlich am Anfang schwerpunktmäßig erstmal mit meinen Kunden, die auch ihre Immobiliengeschäfte mit mir abgewickelt haben, weil auch nicht von denen alle bislang ein Bankkonto eröffnet haben. Also ich berücksichtige natürlich in
Ja.
erster Linie jetzt erstmal meine Kunden damit, aber als Dienstleistung im Bereich meiner Beratungstätigkeiten hier vor Ort kann ich das jetzt mit anbieten, dass ich die anderen mit auf die Warteliste setze und die dann an die Bank durchreiche. Die schaffen nur pro Woche ein gewisses Kontingent an Kontoeröffnungen. Ich habe ja, die Tage, also einiges an Rückmeldungen aus meinem Kunden und persönlichen Umfeld bekommen. Da sind jetzt einige Leute, die sich schon angemeldet haben. Und insofern ist die Bank jetzt erstmal sicherlich für einige Wochen ausgelastet. Aber ich kriege das sicherlich hin, die Leute mit zu berücksichtigen. Und da hatten wir drüber gesprochen, wenn es Interessenten gibt, die über dich kommen und die mir eine E-Post schreiben und sich auf dich beziehen und dann, dass wir dann die Möglichkeit haben, dass ich die vielleicht, wenn die Luis Passos in den Betreff mit reinsetzen, dann weiß ich, dass ich die vielleicht bei dem Interesse, ein Konto zu eröffnen, dass ich die berücksichtigen kann, dass ich die mit oben mit in die Liste setze.
Genau, und du hast noch ein zweites Angebot für diejenigen, die sich tatsächlich dafür interessieren, oder Immobilien in Nova Scotia zu erwerben. Für die bietest du auch bei entsprechender Bezugnahme, an eine kostenlose Erstberatung.
Genau, ich hatte mir überlegt, dass ich, weil ich ja immer sehr gute Erfahrungen gemacht habe mit Kontakten, die über dich kamen. Die Leute sind in der Regel ja auch alle ganz gut strukturiert und mit denen kommt man gut klar. Habe ich mir überlegt, dass ich den Leuten, die sich auf dich beziehen und deinen Namen in den Betreff schreiben bezüglich Immobilien, Erstberatung, Erstgespräch, dass ich 2 Stunden kostenlose Erstberatung mit anbiete. Das wäre also ein geldwerter Vorteil von 500 Dollar, kanadischen Dollar, die nicht bezahlen müssen. lassen, wenn Sie eine Honorarberatung bei mir sonst buchen würden. Also insofern würde ich 2 Stunden Beratungsgespräch mit anbieten für die Leute, die über dich jetzt kämen und Interesse haben, hier eine Immobilie zu erwerben.
Das ist ein super Angebot. Vielen, vielen Dank. Und ja, wer Interesse hat, kann sich gerne wenden. Wo findet man dich denn?
Das geht über meine Internetseite. Ich habe mittlerweile ja 2 Internetseiten. Das eine ist bezogen auf das neue Projekt Cape Breton Eco Village .ca. Ich würde dir das vielleicht nochmal, dass du das mit einblenden kannst, nochmal mit
Ja.
rüberschicken als eine Verlinkung. Und das andere ist über meine Landerschließungsfirma, wo sehr, sehr viel Informatives drinsteht zum Thema Nova Scotia, Cape Breton Island, Leben auf der Insel und auch einige, eine kleine Vorauswahl meiner Objekte, die ich zurzeit mit anbiete, sind dort auch mit drin. Es steht einiges drin auf der Seite zum Thema Neusiedlerberatung. Wenn die Leute sich tatsächlich erstmal nur die Beratungsleistung einkaufen wollen, um zu sondieren, ist das, was ich hier vorhabe oder was ich plane, überhaupt realistisch, kann ich das machen? Und die wollen mit mir sprechen, können sie auch darüber gehen. Und die Seite ist FE für Frank Eckhardt, Property Sales, also Grundstücksverkauf. Und da schicke ich dir den Link auch nochmal zu. Also da ist, denke ich mal, schon viel Informatives drauf. Und da ist auch jeweils auf beiden Internetseiten unter Kontakt die Möglichkeit, direkt auf den E-Mail-Kontakt zu gehen und mich direkt anzuschreiben.
Prima. Ich packe beides auf jeden Fall in die Notizen zu unserem Gespräch. Und ja, wer Interesse hat, kann das Angebot gerne wahrnehmen. Das Schöne ist ja, wer tatsächlich ein Grundstück kauft, der hat ja dich zumindest auch in der erweiterten Nachbarschaft. Ja, das ist ja auch nochmal so ein Qualitätsmerkmal. Und wie gesagt, ich kenne dich ja auch seit vielen, vielen Jahren und weiß, dass du da wirklich gute Arbeit leistest und ja, die Interessenten bei dir auf jeden Fall fachlich und persönlich super aufgehoben sind.
Ja, danke, danke. Ich gebe mir große Mühe.
Frank, es war mir ein großes
Ja,
Vergnügen. Ich habe auch noch mal viel
ja.
gelernt. Vielen, vielen Dank für die
Ja, gerne.
Informationen. Und wir bleiben weiter in Kontakt. Und einstweilen nochmal vielen Dank und alles Gute.
Ja, alles Gute nach Deutschland. Mach's gut. Bis dann, Luis. Tschüss.
Tschüss. Das soll es an dieser Stelle zu Kanada gewesen sein. Alle Informationen aus dem Geldgespräch finden sich in den Notizen zur Folge bzw. im entsprechenden Blogbeitrag. Ich bedanke mich bei meinem Sponsor Linksbroker und wünsche allen Hörern eine ertragreiche Zeit.